Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Sportfreunde, heute geht es in eine Jubiläumsfolge. Denn mein heutiger Gast, Kerem Arslan, ist der 20. Gast bei Sportfreunde. Kerem ist seit Sommer 2024 Co-Trainer bei den Stuttgarter Kickers, bei denen er auch eine Zeit lang seine aktive Karriere verbrachte. Wir sprechen über das moderne Trainerdasein und seine Tücken, die Vor- und Nachteile, die ein Trainer haben könnte, wenn er sich bereits als Spieler einen großen Namen gemacht hat, und natürlich auch darüber, was für eine Art Trainer Kerem sein will und ist. Außerdem verrät er, mit welchen heutigen Stars er in seiner Jugend beim VfB Stuttgart zusammenspielte und wie diese Spieler damals tickten. Freut euch also auf lustige und spannende Anekdoten. Viel Spaß mit der heutigen Folge Sportfreunde. Kurze Info zur Einordnung. Die Folge mit Kerem Arslan habe ich im April 2025 aufgenommen.
Sportfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Kerem, herzlich willkommen im Podcast Sportfreunde. Freut mich sehr, dass du hier dabei bist. Die erste Frage hier im Sportfreunde ist immer die gleiche für die Gäste. Warum machst du das, was du jetzt machst? Und bei dir ist es ja der Fußballtrainer, Co-Trainer-Dasein. Warum ausgerechnet Fußball?
Erst einmal vielen Dank für die Einladung auch. Ja, warum mache ich das, was ich gerade tue? Zum Ende natürlich, weil ich es liebe. Ich liebe den Fußball. Ich habe lange selber gespielt auf ordentlichem Niveau, würde ich mal sagen. Und ich liebe es, auf dem Platz zu stehen. Ich liebe es. Inzwischen habe ich eine Liebe entwickelt, Spieler auch zu entwickeln, Spieler dabei zu unterstützen, besser zu werden, Spieler dabei zu unterstützen, ihr Maximum rauszuholen. Und ja, da habe ich einfach riesen Freude daran, tagtäglich an einer Mannschaft, mit einer Mannschaft zu arbeiten, im Trainerteam zu arbeiten. Und genau, und jetzt bei den Stuttgarter Kickers ist ja so mein Heimatverein, wo ich auch groß geworden bin. Es ist dann nochmal besonderser, würde ich sagen.
Ja, gerade wenn man dann da wieder zurückgehen kann als Trainer, wo man angefangen hat, kann ich mir vorstellen, dass das nochmal ganz besondere Emotionen oder positive Emotionen da sind.
Ja, das ist absolut. Ich muss sagen, der Fußball ist fast überall gleich, und du kannst den Fußball überall leben, und du kannst es überall schön machen. Du kannst dich überall damit intensiv auseinandersetzen und beschäftigen. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich habe das allererste Mal Fußball gespielt, da war ich 5 Jahre alt, und zwar bei den Stuttgarter Kickers. Da habe ich 10 Jahre in meiner Jugend verbracht. Ich habe dann hinten raus auch U17 und U19 da noch verbracht. Dazwischen habe ich eine Sünde begangen und bin zum VfB Stuttgart gewechselt.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das in deiner Vita gesehen.
Wobei ich sagen muss, da habe ich auch eine tolle Zeit gehabt. Möchte ich auch nicht missen, die Zeit, die ich dort hatte. Und aber ich habe in dem Stadion schon Balljunge sein. Ich bin Einlaufkind gewesen. In dem Stadion dann jetzt quasi als Trainer, als Co-Trainer auch arbeiten zu dürfen, ist ganz sicher besonders für mich. Jedes Heimspiel ist für mich ein Highlight. Es liegt aber jetzt nicht nur daran, dass ich da meine Kindheit verbracht habe, sondern das Stadion ist einfach besonders. Das ist das älteste Stadion in Deutschland. Und ja, wenn du da einfach aus dem Tunnel rausläufst und die Leute siehst, die Begeisterung siehst, ist sehr nahbar. Wir haben keine Tatanbahn oder ähnliches. Die Leute sind einfach ganz nah dran am Geschehen, am Spielfeldrand. Und ja, erweckt definitiv Emotionen.
Hattest du, als du angefangen hast, als 5-Jähriger, irgendwann auch ein Vorbild?
Vorbild in dem Alter ist etwas schwierig. Da wahrscheinlich noch nicht. Ich finde so, wenn man ganz klein ist, dann sind es eigentlich immer so die Älteren im ein Jahrgang drüber oder zwei Jahrgänge drüber, da guckst du immer so ein bisschen hin. Dann irgendwann, als ich natürlich dann auch im Fernsehen Fußball geguckt habe, fand ich immer Ronaldinho ganz toll. Ich war immer ein riesen Ronaldinho-Fan, bin ich bis heute noch. Und dann später fand ich Messi einfach, also der Spieler, den ich unglaublich gerne verfolgt habe, aber muss echt sagen, so Idol würd ich nicht nennen, sondern ich habe einfach eine Begeisterung gehabt, wenn ich diese beiden habe Fußball spielen sehen dürfen. Ich habe auch tatsächlich, ich war einmal, als ich eben beim VfB Stuttgart gespielt habe, war ich einmal Balljunge. Da hat VfB Stuttgart in der Champions League gegen Barcelona gespielt. Und da stand dann eben auch Messi auf dem Platz. Das war schon cool, muss ich sagen.
Das kann ich mir vorstellen. Der kleine Flo, der alle begeistert hat mit seiner Art. Ronaldinho, unglaublicher Trickser, unglaublicher Spieler, mit seinen Tricks, mit seinen Freistößen. Das sind Legenden, ja, definitiv.
Ja, das ist halt auch so die Leichtigkeit, ne, die Ronaldinho verkörpert
Ja.
hat. Deswegen, ich würd echt sagen, und Messi ist für mich der Beste aller Zeiten, aber Ronaldinho ist so auf jeden Fall der Spieler, der mich am meisten gepackt hat bis heute noch, weil der einfach das noch so verkörpert hat, dass er Spaß und Freude am Fußball hat, dieser Spielwitz, den er, egal gegen wen es ging, egal ob es jetzt ein Finale war, ob es normales Ligaspiel war, du hast einfach das Gefühl gehabt, der hat einfach Spaß, auf dem Platz zu stehen, als wäre er auf dem Bolzplatz und kickt mit seinen Kumpels. So, da sind wir ja auch alle groß geworden. Und so diese Freude so in seinem Gesicht zu sehen, und dann eben auch diese Bewegungen, das Flüssige, was er so hatte, und trotzdem in der Dynamik, so, das unterschätzt man ja auch. Der war ja so dem Zeit zu seiner Prime, war ja auch noch schnell dazu. Wahnsinn einfach.
Pure Nostalgie, pure Nostalgie.
Wahnsinn, ja.
Was hast du denn für eine Position gespielt als Aktiver?
Ich war fast meine komplette Zeit eigentlich Zehner. Früher gab es ja die Position 8 nicht so wirklich. Ich glaube, das wäre so die ideale Position für mich gewesen. Aber ich habe auf der 10 gespielt. Ich habe aber auch Außenstürmer gespielt. Was, glaube ich, gar nicht so richtig meine Position war, sondern ich war dribbelstark, und ich war auch auf den ersten Metern, war ich auch schnell und explosiv. Was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass viele gedacht haben, dass ich schnell bin, und deswegen habe ich viel auch auf dem Flügel gespielt. Ich war aber nicht schnell. Ich war die ersten Meter schnell, und dann wurde ich aber auch schnell langsam. Also, das war tatsächlich, glaube ich, ein Problem, hat man nicht so ganz erkannt. Ich war auch dann im Rückwärtsverteidigen auf den Außen, sind die Wege natürlich etwas länger. Das heißt, weite Wege zurück waren für mich definitiv ein Problem. Ich war da nicht der Spielertyp dazu. Deswegen, glaube ich, wäre ich im Zentrum auch besser aufgehoben. Aber es war dann hinten raus, habe ich da nicht mehr gespielt. Aber ja, ich würde sagen, ich bin so ein klassischer Zehner gewesen.
Du hast gesagt, du hast eine Sünde begangen, als du beim VfB warst, wo du gegangen bist. Welche Trainer in deiner aktiven Zeit haben dir am meisten gegeben oder am meisten dich entwickelt, beziehungsweise denkst du heute zurück und sagst, da habe ich am meisten von gelernt?
Aber ich habe einige gute Trainer gehabt, auch in der Jugend, muss ich sagen. Ich habe in meiner Zeit in der Türkei, das war die zweite Station, also ich sag mal so meine zweite Profistation in Anführungsstrichen, weil ich hab keinen Einsatz gehabt, deswegen kann man das gar nicht wirklich Profi nennen. Aber da habe ich in der Türkei einen Trainer gehabt, Hüseyin Eroğlu, war dann auch zwischenzeitlich in der ersten Liga bei Samsunspor. Den fand ich beeindruckend, einfach weil ich das so nicht kannte, wie er eine Trainingseinheit aufgebaut hat. Der ist dann immer von klein zu groß gegangen. Der hat extrem viel Wert drauf gelegt, dass du in jeder Aktion sauber warst. Er war streng, aber trotzdem auch so ein bisschen väterlich. Ich meine, ich war da 19 Jahre alt, war dann von der Familie weg, hat schon auch Heimweh und so. Und der hat mich da ganz gut aufgenommen, hat viel von mir gefordert. Der hat mir schon noch viel Selbstbewusstsein gegeben, war dann aber auch manchmal streng mit mir, wo ich, glaube ich, einfach an meiner Persönlichkeit extrem viel gelernt habe und mich entwickelt. Ich bin da dann auch, ja, ich glaube, ich habe unbewusst vielleicht auch zu der Zeit so für mich entschieden, dass ich irgendwann auch Trainer werden will. Einfach weil so seine Ausstrahlung, seine Aura, die er auch hatte, so diese Bindung, die er zu den Spielern hatte, die fand ich irgendwie immer bemerkenswert. Ich habe generell immer, glaube ich, die Trainer besonders beobachtet. Ich fand die Trainerrolle schon immer spannend. ohne dass ich einen Gedanken hatte, irgendwann Trainer werden zu wollen. Aber weiß ich nicht, das hat mich immer so beeindruckt. Ich habe aber auch in der Jugend einen Trainer gehabt beim VfB Stuttgart, der U17, Marc Kienle, der mich aussortiert hat. Den ich aber trotzdem, den, ja, den ich aber trotzdem gut fand. Und auch heute haben wir einen ganz, ganz guten Draht. Auch so Phasen, wo ich wirklich nicht beachtet worden bin, irgendwie, das sind so die Trainer, wo ich, glaube ich, mich am meisten weiterentwickelt habe, weil du halt einfach in die Reflexion gehst, weil du über dich nachdenkst, weil du Dinge veränderst, vielleicht auch. Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es ein Trainer ist, der mir jetzt inhaltlich viel gegeben hat, sondern eher auf der persönlichen Ebene.
Wenn man so die jüngeren Trainer, die früher noch als Fußball bekannt waren und dann Richtung Trainer gegangen sind, in den Profibereichen, also mir fällt natürlich jetzt aktuell Xabi Alonso zum Beispiel ein, so betrachtet, aber zum Vergleich auch Ruud van Nistelrooy, Raoul, ist es auch so, dass man ein spezieller Typ Mensch, Typ Spieler sein muss oder sein sollte, um danach eine erfolgreiche Trainerkarriere zu machen?
Ich glaube, grundsätzlich solltest du schon jemand sein, der von der Art eine gewisse strategische Ader hat, glaube ich. Ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist. Ich finde es enorm wichtig, dass du als Typ authentisch bist, dass du Menschen packen kannst. Ich glaube, dass das, du kannst nicht sagen auf eine Art und Weise, sondern ich glaube, es gibt, also wenn man auch in Profifußball guckt, es gibt ja unterschiedliche Arten von Trainer. Es gibt die Art Gattuso zum Beispiel, der glaube ich einfach in jeder Ansprache einfach brennt und Feuer reinbringt. Ist vielleicht nicht für jeden Spieler das Richtige, aber der verkörpert es auf jeden Fall zu 100%. Den nimmst du es ab, den kaufst du es ab. Ja, ich glaube, so ein Xabi Alonso-Typ ist so der moderne Trainer. Ich glaube, Xabi Alonso, ohne jetzt zu wissen, wie er mit einer Mannschaft arbeitet, ich glaube, das wäre der richtige Trainer auch für mich. Ich kann mich damit auch ganz, ganz gut identifizieren. Ich habe auch jetzt bei den Stuttgarter Kickers einen Trainer, also einen Cheftrainer, der in die ähnliche Richtung geht, würde ich sagen, ohne Alonso, wie gesagt, zu kennen. Ja, der einfach so den Fußball ganzheitlich versteht. Mit ganzheitlich meine ich einfach alle Aspekte, dass du sowohl gut periodisieren kannst, dass du eine Woche gut strukturieren kannst, dass du ein Trainerteam gut delegieren kannst, dass du Aufgaben abgeben kannst, aber auch selber fleißig bist, dass du ja Inhalte reinpacken kannst und dann aber auch trotzdem, finde ich, das ist so, also wenn ich dann irgendwann über mich spreche, über mich nachdenke, ich glaube einfach, mir persönlich ist es enorm wichtig, dass du authentisch bist, dass du Mensch bist. Ich glaube, du musst jeden Spieler erstmal als Mensch so ein bisschen abholen können, um dann auch kritisieren zu können. Deswegen, also so eine Art, um auf die Frage zurückzukehren, ich glaube, so eine Art Trainer gibt es nicht. Es gibt verschiedene Arten und die können auch alle funktionieren. Ich sag, in jeder Kabine wirst du auch Spieler nicht erreichen. Du wirst keine Ahnung, von 25 Spielern wirst du mindestens 5 mit deiner Art nicht bekommen. Das ist einfach so. Ich glaube schon, dass so ein Xabi Alonso, dass er zumindest 18 bekommt.
Mit seiner Art.
Und nee, ja, das glaube ich einfach. Und das ist dann vielleicht so die Kunst eines Trainers, dann wirklich so viel abdecken zu können, dass du einen Großteil erreichst.
Ist es vielleicht ein Vorteil, wenn man wie Xabi Alonso als Spieler ein absoluter, eine Legende war, ein Weltstar, wenn man danach Trainer wird, wenn man dann in die Trainerkabine geht und die Spieler hat, dass man vielleicht von, bevor man das erste Wort sagt, schon eine Art Respekt spürt als Trainer, der das kommt vom Gegenüber, von den Spielern?
Das ist sicherlich kein Nachteil, wenn die Spieler dir das auf jeden Fall schon mal direkt abkaufen, was du erzählst, weil die einfach alle gesehen und erfahren haben, dass du ein guter Kicker warst, dass du alles gewonnen hast, dass du alles gesehen hast. Das bringt definitiv schon Respekt mit sich. Ich glaube aber trotzdem, jetzt, wenn man sich einen Julian Nagelsmann anguckt, ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch schon recht schnell auch zu Hoffenheimer Zeiten sich seinen Respekt erarbeitet und geholt hat, indem er einfach extrem kompetent ist. Also ich glaube, Es ist kein Nachteil, wie gesagt. Du gehst wahrscheinlich auch mit 1-0 Führung in die Kabine, wenn du eine Legende warst. Ich glaube trotzdem, wenn du als junger Trainer, muss aber auch kein junger Trainer sein, sondern wenn du ein Trainer bist, der mit einem Konzept reinkommt, der mit einer Ausstrahlung reinkommt, der mit einem ganz klaren Plan reinkommt und dann vielleicht auch noch ein cooler Typ bist, dann hast du auch den Respekt der Kabine und der Mannschaft. Ich sag, die Mannschaft, die Kabine merkt es, wenn du dich verstellst. Die Kabine merkt es, wenn du vielleicht auch sehr egoistisch bist. Und die Kabine merkt aber auch sehr, sehr schnell, wenn du akribisch bist, wenn du Bock hast auf die Mannschaft, wenn du entwickeln möchtest, wenn du an das Große und Ganze glaubst und der Spieler einfach erkennt, okay, dieser Trainer, der bietet mir einen Mehrwert. So, der wird mich besser machen. Und dann kriegst du deinen Respekt auch. Aber ich glaube trotzdem, wie gesagt, Xabi Alonso, wenn der jetzt mein Cheftrainer werden würde und ich wäre Spieler, würde ich ihm seine ersten Sätze sofort abkaufen, auch wenn er einen Scheiß erzählt.
Ja, das glaube ich, du Wort. Glaube auch, ja. Das würde vielen von uns so gehen. Ja, und ich meine, ein gutes Beispiel neben Julian Nagelsmann für einen erfolgreichen Trainer, der als Spieler nicht so erfolgreich war, ist ja zum Beispiel auch Jürgen Klopp. Als Spieler bei Mainz hat er ja selber auch gesagt, geschrieben in seinem Buch, ich war jetzt nicht die größte Granate, der Beste, aber er hat ja trotzdem seinen Weg dann als Trainer gemacht, oder? Also.
Ja, 100%. Jürgen Klopp ist eine Riesenlegende. Also in Deutschland, glaube ich, ist er, auch wenn wir andere ganz große und erfolgreiche Trainer haben, aber ich glaube, Jürgen Klopp ist so der Trainer, wenn man über deutsche Trainer spricht, der erfolgreichste oder zumindest hat er die größte Anerkennung, glaube ich. Und die hat er sich auch verdient, so über die letzten Jahre, die er sich in Liverpool aufgebaut hat. Ich finde ihn auch toll, um das vorwegzunehmen. Ich habe so seine Sätze eigentlich im Kopf, wie er beim letzten internationalen Trainerkongress, war das, glaube ich, gesagt hat, ich mag Menschen. Und das verkörpert er einfach. Man merkt einfach, dass er Autoritätsperson ist, auch wenn er, ich meine, der hat als Spieler schon noch was gesehen. Der war ja auch ein Profi, der hat in Mainz gespielt und der nimmt sich da vielleicht weniger wichtig, als er da letztendlich war. Aber ob du jetzt Bundesliga oder Zweite Liga gespielt hast, so die Kabine, die funktioniert recht ähnlich. Und den Druck hast du auch in der zweiten Liga.
Absolut.
Natürlich spricht man dann über was anderes, wenn es über die Weltmeisterschaft geht, wenn es dann Champions League geht und so weiter. Aber er hat schon auch was gesehen. Aber das zeigt ja wieder auch einmal, dass das am Ende gar nicht so wichtig ist, welche Erfahrungen du dann im Gesamten gesammelt hast, sondern viel wichtiger, was bringst du als Trainer mit? Ich finde, das ist schon ein Riesenunterschied, ob du Spieler bist oder ob du Trainer bist. Ich sehe das dann immer wieder auch, wenn du mit Profis sprichst, die so gegen Ende ihrer Karriere sind und drüber nachdenken, jetzt Trainer zu werden. Die tun sich erstmal schwer. Mhm. Und das wirklich durch die Bank eigentlich fast alle, weil das Trainer sein einfach was ganz anderes ist. Und das musst du dir erarbeiten. Du musst schon auch der Typ dafür sein. Du musst aber auch Bock haben zu hospitieren, du musst dir verschiedene Trainerarten angucken, du musst dich reinlesen, du musst dich auch ein bisschen ausprobieren, so war es ja bei mir auch und dann erst, glaube ich, kannst du für dich sehen, passt es oder passt es nicht. Es gibt ja auch genug Fußballer, die den Weg versucht haben, danach einzuschlagen und dann auch gescheitert sind.
Ja, nicht jeder erfolgreiche Fußballspieler ist am Ende automatisch dann auch ein erfolgreicher Trainer, das hat man in der Vergangenheit gesehen, ja. Ja.
Genau.
Was ist dir als Trainer, du bist ja jetzt Co-Trainer, als Trainer wichtig, wenn es um die Kabine geht, wenn es um das Stichwort Philosophie geht, das Stichwort die Art zu Fußball zu spielen, was willst du gibst du deinen Spielern mit?
Ja, also wenn ich jetzt über mich spreche, mir ist enorm wichtig, dass eine gute Atmosphäre herrscht. Mit einer guten Atmosphäre meine ich jetzt nicht, dass einfach Friede, dass das alles schön ist und kunterbunt, sondern ich finde schon, dass jeder Spieler und jeder Mitarbeiter, jeder Trainer, ob es Zeugwart ist, ob es der Teammanager ist, da auch Bock hat, ans Trainingsgelände zu kommen. Dass jeder Lust hat, ins Training zu kommen, dass jeder Lust hat, seine Arbeit auszuüben, weil die Atmosphäre gut ist. Weil du auch weißt, dass jeder Tag gewinnbringend ist, dass du kommst und du weißt, du wirst jeden Tag besser. Es wird jeden Tag daran gearbeitet, Dinge zu verändern, Dinge zu verbessern, Dinge auszuprobieren, dass die Stimmung gut ist. Ich finde es auch einfach enorm wichtig, dass man in der Kabine lacht, dass man im Trainerteam lacht, dass man im Büro lacht. Und ich finde es aber auch genauso wichtig, dass wenn es dann auf den Platz geht oder wenn es in die Videoanalyse geht, dass wenn es in die Nachbereitung geht, dass dann aber auch absolut 100% Fokus auf dem Platz ist, dass die Spannung da ist, dass die Intensität da ist, dass die Bereitschaft da ist, in jeder Aktion besser zu werden, in jeder Aktion alles rauszuholen. Ja, und ich glaube, so diese Mischung an Energie, wie gesagt, Intensität, an Spannung und aber auch gleichzeitig mit einer gewissen Lockerheit, weil du einfach weißt, du darfst auch Spaß haben außerhalb dem Feld, in der Kabine. Ich glaube, das ist das, was mich dann am Ende so als Person ausmacht, was ich dann auch gerne reinbringen wollen würde. Ich würde mich als extrem optimistisch beschreiben, als jemand sehr akribisches würde ich mich beschreiben und genau das wäre dann am Ende auch die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte. Und am Ende ist es halt auch authentisch. Ich finde, Trainer müssen, man spricht ja immer von Vorbildsfunktion und ich finde, Vorbilder müssen einfach vorangehen. So eine Go-First-Mentalität. So, du musst einfach ganz klar verkörpern, was du von deiner Mannschaft möchtest. Und wie gesagt, das sind so die Eigenschaften, die ich, glaube ich, verkörpere, die mir wichtig sind. Sind meine Werte. Und genau so will ich dann auch, dass gearbeitet wird.
Seid ihr, wie viele seid ihr im Trainerteam?
Nur der Kern, wir haben einen Cheftrainer, zwei Co-Trainer, dann haben wir den Torwarttrainer, Athletiktrainer, Teammanager, Physiotherapeut, Zeugwart, gleichzeitig auch Platzwart. Genau, oben drüber natürlich der Sportdirektor, dann gibt es Abteilung, Scouting, Praktikant mit dabei, der im Bereich Analyse noch hilft. Genau, Co-Trainer ist bei uns so aufgeteilt. Also wir sind für die Unterstützung des Cheftrainers mit involviert. Alles was Trainingseinheit, Vorbereitung, Nachbereitung, auch Entscheidungen, alles mit involviert. Dann hat der andere Co-Trainer hat sein Gebiet bei den Standards. Da hat er die Verantwortung. Ich dann mehr so im Bereich Spielanalyse. Auch alles, was dann mit Video zu tun hat. Genau. Ja. Und so teilen wir uns dann so ein bisschen auf.
Und ich habe die Frage gerade letztens bei einer anderen Aufnahme mit einem Co-Trainer gestellt, deswegen fällt es mir jetzt gerade ein. Ist vielleicht eine bisschen gemeine Frage, aber es interessiert mich trotzdem. Man stelle sich vor, euer Head Coach, der Haupttrainer, ist aus irgendwelchen Gründen für das nächste Spiel gesperrt. Wie einigt ihr euch, wer dann quasi für das nächste Spiel die Verantwortung übernimmt? Zwischen die Co-Trainer.
Das ist echt eine gute Frage. Ich hoffe erstmal, dass unser Cheftrainer nicht ausfällt, weil ich glaube, die Mannschaft, die braucht ihn einfach und er macht das auch richtig gut. Ich glaube, bei uns wäre es so, dass der andere Co-Trainer machen würde. Der ist auch 10 Jahre älter als ich. Ist auch, ja, bringt die Erfahrung mit. Und ist ein super Typ. Deswegen, ich glaube, ich habe noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber Domi wird es gut machen, Domi wird es sehr gut machen. Deswegen überlasse ich es mal ihm.
Und dann auch, würde er dann auch quasi zu den Presse gehen oder vor die Kamera gehen, entsprechend, wenn es sein müsste?
Keine Ahnung. Also wir haben tatsächlich, ich glaube, das ist das Gute bei uns auch. Wir sind im Trainerteam. Es ist total rein, wir verstehen uns sehr gut, wir lachen viel. Ich liebe das Trainerbüro auch, weil auch alle fleißig sind, weil alle Bock haben, weil auch alles gute Menschen sind. Und da sind wir auch, ich meine, wenn man zwei Co-Trainer hat und wenn du Pech hast, dann hast du immer einen, der sich so ein bisschen in den Vordergrund stellen möchte. Das ist bei uns gar nicht der Fall. Von dem her, keine Ahnung, wahrscheinlich würden wir schnicken.
Schnick, schnack, schnuck. Okay, ich hab verloren. Ja. Wenn du als Trainer jetzt auf die Entwicklung des Fußballs generell guckst, in der Zeit, die du vielleicht auch als Aktiver so ein bisschen begleitet hast, was ist das, was dich am meisten stört, was du am liebsten verändern würdest in der Entwicklung des Fußballs die letzten Jahre?
Ich finde Entwicklung generell eigentlich immer gut. Mhm. Ich finde auch Veränderungen gut. Ich finde auch, die Welt verändert sich, alles wird schneller, alles, die Technologie erweitert sich. Und ich finde eigentlich die ganzen Hilfsmittel, die du inzwischen bekommst, ich bin dafür, weil ich einfach glaube, dass es Dinge erstens besser machen, dass es auch einfach dazugehört. Das ist ein Prozess. Der Fußball entwickelt sich auch immer weiter. Von dem her finde ich das, was so die letzten Jahre stattgefunden hat, gut. Ich verstehe natürlich aus, ich sag mal, aus romantischer Sicht, verstehe ich das natürlich, wenn man einfach das Gefühl hat, dass man immer sich immer mehr von den Fans distanziert. Ich bin schon auch Romantiker genug, um zu sagen, dass ich eine gewisse Nähe, die, wenn die zurückkommt, das würde ich ganz gut finden. Was mich am Fußball stört, ist, dass du natürlich durch die sozialen Netzwerke, dass einfach jeder inzwischen die Möglichkeit hat, ich will jetzt gar nicht seine Meinung zu äußern, das ist ja in Ordnung, aber dass das halt eigentlich gar keine Grenze hat, dass du komplett anonym eigentlich alles raushauen kannst, was du willst, dass sich dann auch gleich Leute dazu gewählen und dazu tun und einfach draufhauen. Es gibt da gefühlt keine Grenze. Und dahinter stecken am Ende auch immer Menschen. Ich kriege das immer mal wieder auch bei jungen Spielern mit, vielleicht auch bei Freunden mit. Ich habe ja auch mit dem einen oder anderen gespielt, der heute in der Champions League ist. Und auch da höre ich das immer wieder raus, dass es einfach, dass die Jungs das lesen, dass die Spieler das lesen, vielleicht lesen es auch Trainer. Ich glaube, die Entwicklung, die würde ich ganz gerne verändern, wenn ich sie verändern könnte, dass der Hass im Netz, dass der nicht so extrem ausfällt. Ja, dass man da einfach ein bisschen toleranter und respektvoller wieder miteinander umgeht. Alles, was sich technisch da weiterentwickelt hat im Fußball, finde ich gut, muss ich sagen. Ich bin trotzdem, das ist ja bei mir immer so ein bisschen das Schwierige, weil ich bin ein junger Trainer, ich würde schon auch behaupten, ich bin ein moderner Trainer, der die Entwicklungen gerne mitnimmt, der das auch mag. Ich mag aber auch Brechstange. Also ich finde es schon auch geil, so ein bisschen ich bin auf der Straße groß geworden, also auf dem Bolzplatz bin ich groß geworden und ich finde auch Bolzplatz-Mentalität geil und ich finde auch so diese Tugenden und diese Werte, die man damals, die man damals gelebt hat, ich finde auch die geil und ich finde es auch, ja, man muss sich durchsetzen gegen ältere Jungs da auf dem Bolzplatz, um überhaupt spielen zu dürfen und ja, so diese, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Brechstange, die gehört auch dazu.
Ja. Ist nicht nur immer alles Kunst. So.
Nein. Aber trotzdem, infrastrukturell haben sich alle nochmal aufgerüstet, alle Profivereine und wir bei den Stuttgarter Kickers auch. Und entwickeln uns da auch immer weiter. Und ich finde es gut. Thema Professionalisierung, auch Sportdirektor ist da total dafür und versteht so dass du die Manpower brauchst, dass du, dass einfach wichtig ist, im Bereich Analyse nochmal aufzurüsten und vielleicht nochmal eine Drohne zu holen und Trainingseinheiten zu filmen. Mhm. Ja, das gehört einfach dazu, es macht dich besser und warum die Tools nicht nutzen.
Mhm. Du hast gesagt, erwähnt, dass du auch noch Kontakt hast mit Spielern, mit denen du gespielt hast, die jetzt Champions League spielen. Wer ist das so?
Ich habe beim VfB Stuttgart in der U17 schon einen sehr, sehr interessanten Kader gehabt. Im Nachgang muss ich echt sagen, es ist kein Wunder, dass ich Schwierigkeiten hatte später. Wir haben, also in meinem Jahrgang, im Tor war der Blachodimos, der spielt jetzt gerade, ich glaube, in Newcastle ist er. Dann hast du gehabt rechts hinten Joshua Kimmich, der war zwar ein Jahr jünger, aber den haben sie hochgezogen damals. Mhm. Dann hast du gehabt Jeremy Toljan, spielt aktuell bei Sassuolo in Italien, ist dann aufgestiegen jetzt Serie A. Mhm. Dann hast du Philipp Wede, müsste aktuell bei Mainz sein.
Mhm, genau, ja, knapp die Woche.
Rani Khedira hast du im Kader gehabt, der Bruder von Sami Khedira. Auch ein super Fußballer gewesen oder ist immer noch ein toller Fußballer, sehr unterschätzt, lange gewesen, finde ich. Philipp Förster, dann Serge Gnabry. Selbst Timo Werner hat ein paar Spiele dann bei uns gemacht, obwohl er 2 Jahre jünger ist. Also der Kader war Wahnsinn. Ich hab sicherlich noch den einen oder anderen vergessen. Ja. Streni Mamba, der dann auch in Paderborn Bundesliga gespielt hat. Das, ja, schon ein paar gute Namen dabei gewesen auf jeden Fall.
Das klingt schon sehr stark, schon ähnlich wie die jungen Wilden aus Ende der Nullerjahre, die eine Saison alles klein geschossen haben, ne? Meister geworden sind.
Wir sind tatsächlich in der deutschen Meisterschaft im Halbfinale gescheitert. Und wenn du dir die Namen jetzt so anhörst, dann fragst du, wie kann das sein? Aber
krass, ja, wirklich.
Es lag am Trainer, der mich aussortiert hat.
Aus dieser Zeit von den Jungs, hast du vielleicht von einem bestimmten etwas Bestimmtes gelernt, ob sei es jetzt auf dem Platz oder neben dem Platz in dieser Zeit?
Was habe ich von den Chaoten gelernt? Also man muss ja sagen, so zu dem Zeitpunkt waren wir halt alles Konkurrenten. Ja, okay. Wir haben alle die gleiche Kabine geteilt, wir haben alle das gleiche Ziel gehabt. Deswegen schaust du dir eigentlich von deinen Mitspielern nicht viel ab. Ich habe heute noch sehr, sehr guten Kontakt, beziehungsweise eigentlich mein bester Freund mit Vittorian, der jetzt in Italien spielt. Und da sprechen wir eigentlich fast jede Woche so ein bisschen darüber, was er für Erfahrungen in seiner Profizeit erfährt. Ich bin auch regelmäßig bei ihm. Also jetzt ein bisschen schwieriger zeitlich, aber da lernst du natürlich enorm viel dazu, weil er hat jetzt auch De Zerbi gehabt als Trainer und kann da natürlich viel berichten und erzählen. Wenn man sich so einen Joshua Kimmich anguckt, der war damals schon, wie er heute ist, einfach unglaublich fleißig. Der war besessen von Siegen, der konnte nicht verlieren und der war damals schon so, dass du dachtest, boah, schon fast, was du machst so auf dem Platz. Aber es hat sich auch trotzdem begeistert und auch mitgenommen. Und was man bei ihm so ein bisschen, ja, vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, der war unfassbar witzig. Also der war in der Kabine, der war voll beliebt in der Kabine, ist ja bei Bayern jetzt ganz sicher auch. War ein richtig, richtig cooler, lustiger Typ. Und auf dem Platz war der ein Monster. Und das fand ich damals schon beeindruckend. Ich fand es aber genauso auch beeindruckend, wenn man sich dann einen Serge Gnabry angeguckt hat. Der war halt die Lockerheit pur. Der war immer gechillt, in der Kabine, auf dem Platz. Der kam raus, er wusste, er ist der Beste und hat alles kurz und klein geschossen. Der war definitiv der beste Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe. Ja, auch da konntest du dir was abgucken. Einfach so die Ruhe, die er hatte, die Gelassenheit, die er hatte, dieses Selbstbewusstsein, dass er einfach wusste, ich bin gut, ich ziehe mein Ding durch, mache immer jetzt 2 Tore und fahre wieder nach Hause. Aber so bewusst gelernt, wie gesagt, von deinen Mitspielern, lernst du in der Regel nichts, weil du ja besser bist als alle anderen.
Sowieso, das immer. Wer war denn dann auf deiner Position der größte Konkurrent aus der Zeit?
Ja, zu der Zeit habe ich dann außen mehr gespielt und da habe ich auf meiner Position Gnabry gehabt.
Alter, Falter, ja, dann viel Spaß.
Es war tatsächlich schwierig. Er hat mir mal erzählt, im Nachhinein, als er dann, ja, vor ein paar Jahren auf jeden Fall, hat er mir erzählt, der ist ja ein Jahr jünger. Und als man ihm dann gesagt hat, dass er in die U17 hochgezogen wird, hat er sich so gedacht, boah, werde ich da so viel spielen, weil ich auf der Position war. Das hat er mir im Nachhinein erzählt. Es hat mich auch gefreut. Hab mir auch kurz gedacht, Junge, es war so klar, dass du spielen wirst. weil du einfach dreimal besser warst als ich. Aber er hat diesen Gedanken gehabt und das hat mich natürlich geehrt. Ganz, ganz feiner Junge, immer noch. Und ja, auf jeden Fall, es war schwierig. Es war, was auch das Problem war, dadurch, dass du hast halt viel dann so A11 gegen B11 ein bisschen trainiert, vor allem gegen Ende der Woche. Und dann hast du halt auch der Außenverteidigerposition bei der A-Mannschaft Wene gehabt, Philipp Wene, der jetzt bei Mainz spielt. Und ich war bei der B-Mannschaft, ehrlich, keine Chance. Der war so schnell, der war aggressiv, der war eklig, der war fußballerisch gut. Da hast du halt das Problem noch gehabt, dass du dir echt dachtest, wie kann das sein, dass du jedes Reden Probleme mit dem bekommst. So, wir sind doch auf einer Ebene. Wenn du dann aber ein paar Jahre später dir anguckst, wo er gelandet ist, bei PSV Eindhoven gespielt, Champions League-Erfahrung gesammelt, auch A-Nationalmannschaft mit Österreich, sage ich jetzt gelassen, okay, es ist vollkommen okay, dass ich im Training meine Probleme mit ihm hatte.
Bringst du diese Erfahrung, die du mit diesen Stars, diesen Spielern damals hattest, bringen dir diese Erfahrung jetzt auch als Trainer bei den Stuttgarter Kickern was? Also, dass du vielleicht sagst, pass auf, ich habe das und das von Kimmich, von Gnabry, von Wene gelernt, beziehungsweise ich weiß, die machen das so, versuch das auch so. Weil die können das, die wissen das.
Ja, jetzt tatsächlich bei den Profis eher weniger. In meiner Zeit im NLZ hat mir das hat mir das schon geholfen, weil ich einfach verstanden habe oder für mich wusste, es ist vollkommen okay, dass es unterschiedliche Spielertypen gibt und dass du die halt auch unterschiedlich packen musst. Wie gesagt, ein Kimmich war ein ganz anderer Charakter wie ein Gnabry. Und du musst die Spieler halt da abholen, wo sie stehen und auch so behandeln, wie sie es brauchen. Natürlich nicht immer komplett, aber es macht schon Sinn, da empathisch zu sein. Und das hat mir definitiv geholfen, weil ich einfach gesehen habe, dieser Typ Spieler hat es nach oben geschafft und dieser Typ Spieler hat es auch nach oben geschafft. Also es gibt nicht diesen einen Weg, du musst so und so machen, sondern es gibt da schon unterschiedliche Wege. Und was ich definitiv auch sagen kann, ist Thema Mentalität. Diese Jungs haben alle schon von Haus aus eine gewisse Mentalität mitgebracht. Die ist einfach erforderlich, wenn du es ganz nach oben schaffen willst. Und ich glaube auch, wie gesagt, in meiner Zeit im NLZ habe ich schon auch schnell gesehen, bei welchem Spieler es nicht nur vom Talent, sondern auch vom Kopf, vom Mindset, vom Charakter, von der Art und Weise einfach reichen wird, dass die oben ankommen. Es gibt jetzt aktuell beim KSC einen Spieler, Louis Benfahad, den habe ich in der U16 bei den Stuttgarter Kickers gehabt. Das war so beeindruckend, mit was für einer Leichtigkeit, aber trotzdem mit was für einem Biss der Fußball gespielt hat. Und es sah trotzdem so nach Straßenfußball aus. Und trotzdem so dynamisch, so agil, trickreich. Und der war so, dass, wenn der mal ein schlechtes Spiel hatte, du hast ihn permanent irgendwie bearbeitet, vielleicht auch verbal. Jetzt nicht als Trainer, sondern als Einflüsse. Ja. Das hat den nicht gejuckt. Der war trotzdem dann, wenn er 70 Minuten schlecht gespielt hat, hat er trotzdem gute Aktionen gehabt. Und es war so, das ist so, wo ich sage, okay, wenn der nicht oben landet, dann muss er schon viel Pech haben. Er hat jetzt ein Tor gemacht für den KSC am Wochenende. Freue ich mich extrem für ihn und wundert mich aber nicht.
Zum Schluss noch ein bisschen zu dir nochmal zu kommen. Hast du eine Art Motivation, Credo, Lebensmotto, das dich durch dein Leben begleitet?
Das wird man ja häufig gefragt nach einem, nach einem Lebensmotto. Ich habe tatsächlich kein Lebensmotto. Ich glaube, ich bin einer, ich lebe immer so ein bisschen in den Moment hinein. Ich reflektiere mich auch immer wieder und verändere mich immer wieder und erfinde mich auch da immer wieder neu. Deswegen, ich würde echt sagen, ich habe so an sich kein Motto. Wenn man jetzt meine Frau fragen würde, die würde sicher sagen, du bist so und so und so und das könntest du als Motto nehmen. Nein, ich bin einfach extrem optimistisch. Ich liebe das Leben. Ich liebe, wie es Jürgen Klopp gesagt hat, ich liebe Menschen. Ich mache alles, was ich mache, mit Freude. Ich habe schon immer Dinge gemacht, die mir Spaß machen und das mache ich dann auch 24/7. Also ich bin wirklich 24/7 Fußballtrainer, genauso aber auch Familienvater und Freund und Familienmitglied und ich will optimistisch sein, ich will positiv sein, ich will Menschen mitnehmen, bewegen und grundsätzlich, das färbt ja am Ende ab und so tick ich als Typ. Vielleicht ist es ein Motto, ohne dass man da ein Zitat dazu nimmt. Das betreibt mich, glaube ich, ganz gut.
Das bin ich.
Und manchmal bin ich auch witzig.
Ah ja, kannst du gute Sprüche klopfen.
Das auf gar keinen Fall. Aber manchmal kommt trocken was raus.
Ah ja,
wenn man es versteht.
Das sind meistens die besten Sprüche. Wenn sie trocken, spontan rauskommen, dann sind sie sehr gut. Bist du denn der Witzige von euch im Trainer? Im Trainerstab?
Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dafür bin ich zu seriös die größte Zeit. Aber trocken rutscht mir immer mal wieder was raus. Bei uns sind alle witzig. Bei uns sind alle eigentlich, ich würde sagen, seriöse, gestandene Männer, die mir dann immer mal wieder was auf Lager haben oder raushauen, der richtig gut ist, auch so manchmal auch unangebracht gut und manchmal auch unerwartet. Bis auf unser Athletiktrainer, Grüße gehen raus an ihn. Costa, du bist nicht lustig.
Böse.
Nein, Spaß. Die sind wirklich alle super und auch alle witzig.
Okay.
Aber wir haben keinen Klassenclown, das wollte ich damit sagen.
Das nicht, sondern aber auf ihre Weise seid ihr alle so ein bisschen, wenn es passt, könnte den Spruch quasi bringen, so in dem Stil.
Ja, eine gesunde Lockerheit. Ja. Eine gesunde Lockerheit. Ich glaube auch, dass der Cheftrainer das einfach auch, der verkörpert das, dass er das zulässt. Einfach ein super Typ, super Mensch, auch ein richtig guter Trainer, der es einfach zulässt, dass du im Trainerbüro Spaß haben darfst. Das muss ich auch sagen, ist halt natürlich so als Co-Trainer, du versuchst zu unterstützen, du versuchst zuzuarbeiten und du versuchst, dein Bestmögliches rauszuholen. Und ich bin jetzt im Sommer dazugekommen, also wir kennen uns erst seit dem Sommer und er hat mir recht schnell vertraut. Ich glaube, er hat auch recht schnell gemerkt, dass ich jetzt nicht ganz, ganz blind bin und dass ich auch unterstützen kann und hat mir ganz viel Vertrauen gegeben, auch dass ich auf meine Art und Weise arbeiten kann. Am Ende, das Ziel ist klar und wie ich meinen Weg dahin gehe, hat er mir überlassen und das ist die beste Möglichkeit zu arbeiten. Es gibt mir so eine Freiheit, es gibt mir auch eine Sicherheit und vor allem auch Freude, Dinge dann auch zu machen. Und ich glaube, so geht es dem gesamten Trainerteam und deswegen haben wir da auch eine gute Atmosphäre. Aber trotzdem, jede Woche ist neu und jede Woche gibt es ja andere Herausforderungen und jede Woche willst du das Bestmögliche rausholen. Wir sind alle extrem schon auch perfektionistisch und wollen alle sehr, sehr viel. Deswegen ab und zu lachen ist okay, aber müssen auch arbeiten.
Beides ist die perfekte Mischung, wenn man es hinkriegt, denke ich. Hey Kerim, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für die Folge Sportsfreunde. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hoffe dir auch. Habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, persönlich und auch beruflich ein bisschen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute als persönlich und im Beruf. Und ja, habe mich sehr gefreut.
Ja, nochmal, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass die Hörer das am Ende dann auch gut finden werden und Spaß haben an der Folge. Ich finde, also ich sage das immer wieder gerne, ein Trainer muss Erfahrungen teilen. Das gehört zu unserem Job dazu. Deswegen, wenn ich das jetzt machen durfte, dann freut es mich und auch danke dafür.
Sehr,
und,
sehr.
Auch ich wünsche dir alles, alles Gute und vielleicht bis irgendwann mal wieder.
Wer weiß, genau, wer weiß. Vielen Dank, bis dann. Mach's gut.
Bis dann, ciao.
Vivala Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.